hier spielen die Marktteilnehmer absolut mit dem Feuer. Eine Großbank wie die JP Morgan, die hat das erkannt. Seit einiger Zeit ist die nicht mehr netto short, sondern haben, so wie man davon ausgehen kann, wohl den größten Silberschatz angelegt, den es aktuell auf der Welt gibt. Wir sehen jetzt gerade im Immobiliensektor eine massive Korrektur auf uns zukommen.
Herzlich willkommen zum Rohstoffinvestor Podcast. Mein heutiger Gast ist einer der absoluten Edelmetallexperten im deutschsprachigen Raum. Er war Berater von Fondsmanagements im Rohstoff- und Edelmetallminenbereich, war selber mit einer Goldsuchfirma in Afrika und Neuseeland unterwegs. Er ist CEO der BB Wertmetall AG, welche physisches Gold und Silber verkauft und lagert. Und wir sprechen heute darüber, wie du dein Geld in Zeiten von irrationalen Aktienmärkten, hoher Staatsverschuldung sicher anlegen, aber auch vermehren kannst. Welche Rohstoffe in den nächsten Jahren spannend sein werden und wie es mit dem Goldpreis und den Aktienmärkten weitergeht. Werner, ganz herzlich willkommen. Sehr schön, dich wieder hier zu haben.
Noah, vielen Dank, wieder da sein zu dürfen. Schön, freue mich.
Werner, ich glaube, aktuell stehen viele Investoren, ich auch, in einem gewissen Dilemma. Wir schauen an die Aktienmärkte, sehen, dass die KGVs, Kosten-Gewinn-Verhältnisse, zum Teil horrend hoch sind. Man sieht Aktien wie Nvidia, die tradet aktuell wie Cisco im Jahr 2000 auf absolut hohen Niveaus. Gleichzeitig haben wir aus den USA jetzt die Meldung, dass die Inflation doch nicht so zurückkommt, wie man das erwartet hat. Die Zinsen können also nicht gesenkt werden oder nicht so bald gesenkt werden, wie erwartet. Und wir haben eine andere Situation als noch in den 70er Jahren, wo man durch das Anheben von Zinsen die Inflation bekämpfen konnte, können wir heute nicht mehr, weil die Staatsverschuldung so extrem hoch ist, zum Beispiel der USA, dass einfach alles kaputt gehen würde. Und aktuell sind ja die einfach schon nur die Zinszahlungen auf die Staatsverschuldung der USA beträgt aktuell ein Viertel der Steuereinnahmen der USA, was wirklich einfach jenseits ist. Einfach nichts machen mit dem Geld, auf dem Konto lagern, ist irgendwie auch nicht die tollste Option. Welche Optionen gibt es, findest du aktuell spannend, wie man sein Geld sichern kann, aber vielleicht auch vermehren in diesen vielleicht nächsten turbulenten Jahren?
Ja, also da bin ich jetzt natürlich Berufsoptimist, ne? Weil ich mache das, was ich tue, für die BB Wertmetall AG tätig zu sein, aus voller Überzeugung. Und wir möchten als Firma tatsächlich unseren Kunden eine Alternative bieten für die Anlage ihres Geldes, die auch die kommenden Jahre oder die kommenden Turbulenzen überdauern und überleben kann. Wir haben einen gewissen Fokus auf das Edelmetall Silber, gefolgt von Gold, weil man einfach, oder ich persönlich auch davon ausgehe, dass Silber eigentlich vom Chance-Risiko-Verhältnis her, auch wenn man es ein bisschen mittel- und längerfristig anschaut, wahrscheinlich das beste Edelmetall sein dürfte, aber möglicherweise auch die beste Anlageform. In den letzten Jahren war der Verlauf vom Silberpreis für viele zwar enttäuschend, es hat jetzt noch nicht diese Preisanstiege gegeben, die man erwartet hat oder die viele erwartet haben. Auf der anderen Seite, nichtsdestotrotz, bleibt das Potenzial beim Silber vorhanden. Im Gegenteil, das Potenzial beim Silber hat sich eigentlich erhöht, weil eigentlich müsste der Silberpreis deutlich höher sein.
Was bedeutet eigentlich müsste er höher sein? An welchen Faktoren machst du das fest?
Ja gut, ich meine, der einfachste Faktor für die Preisentwicklung ist immer Angebot und Nachfrage. Wir sind jetzt im laufenden Jahr, so wie Experten meinen, jetzt zum fünften Jahr in einem massiven Defizit. Das heißt, es wird mehr Silber verbraucht, als gefördert wird. Also wir kommen hier in eine Situation der Knappheit hinein, also höchstwahrscheinlich. Wir rechnen hier natürlich oder gehen jetzt hier von Unbekannten, aber von Erwartungen aus. Und Silber hat einfach so viele positive Eigenschaften, dass die industrielle Anwendungen immer größer werden, im Gesundheitsbereich, im schadstoffarmen Herstellen von allen möglichen Produkten, in der Hochtechnologie, in der Energiegewinnung. Silber ist ein kritisches Metall quasi hier schon. Ne? Und zudem ist es das Anlagemetall des normalen Bürgers. Und das Silberinstitut rechnet jetzt für dieses Jahr mit einem Defizit von 174 Millionen Unzen. Also das ist ungefähr, was sind das, 15% Defizit wieder auf den jährlichen Verbrauch. Und das zum fünften Jahr quasi im Folge Defizit. Die Lager werden wahrscheinlich sehr leer werden. Es gibt zwar einiges an Silber, aber das ist größtenteils in festen Händen. Das ist von Silber-ETFs, von Silberanlegern wird es gehalten, wird an der LBMN in London gelagert oder an der COMEX in New York. Und vieles davon, was ausgewiesen wird, steht aber nicht zur freien Verfügung. Na? Und wenn es so viel Nachfrage kommt, die nicht gedeckt wird, dann werden diese Lager, ja, die werden geplündert werden.
Ich denke, Silber hat hier ja auch noch eine spezielle Stellung im Gegensatz zu anderen Rohstoffen, einfach durch das, dass der Futures, der Papiermarkthandel um ein so vielfaches größer ist als bei anderen Rohstoffen. Wie siehst du diesen Faktor in die Preisentwicklung reinspielen? Es wurde ja 2019 die Traders bei JP Morgan für über 900 Millionen US-Dollar verurteilt, dass der Silberpreis manipuliert wurde. Einer davon muss, soviel ich weiß, auch ins Gefängnis danach. Wie spielt dieser Faktor für dich da hinein, wenn man es anschaut und sagt, ja, das ist dieses Defizit besteht zwar, aber es gibt auch einfach ein großes Ungleichgewicht durch diesen Futures-Handel. Schreckt dich das nicht ab von einer Investition?
Nein, gar nicht. Also sagen wir mal so, diese Silbermanipulationen, die gehen jetzt seit ungefähr 40 Jahren vonstatten. Und was du vorher angesprochen hast, die Fälle, in denen diese Betrugsfälle aufgedeckt und bestraft worden sind, ist aus meiner Sicht, das sind Bauernopfer. Die CTFC, die amerikanische Aufsicht für den Futures-Handel, ist sich wahrscheinlich sehr wohl bewusst, was am Silbermarkt vor sich geht. Das sind offizielle Zahlen. Silber ist das Commodity, das am meisten geschortet wird. Von allen Rohstoffen, es sind im Moment sind es 140 Tage Jahresproduktion, die netto short sind. Und das ist eine gewaltige Menge. Und das eben in Anbetracht, dass der Silbermarkt immer enger wird. Also hier spielen die Marktteilnehmer absolut mit dem Feuer. Eine Großbank wie die JP Morgan, denke ich, die hat das erkannt. Die ist seit einiger Zeit ist die nicht mehr netto short, sondern haben, so wie man davon ausgehen kann, wohl den größten Silberschatz angelegt, den es aktuell auf der Welt gibt. Ted Butler schätzt, dass sie ungefähr 1 Milliarde Unzen Silber angehäuft haben, nebst vielleicht 25 Millionen Unzen Gold, physisch in ihren eigenen Lagern. Aber wahrscheinlich sind das jetzt nicht mehr ganz 1 Milliarde Unzen Silber, vielleicht ist es noch die Hälfte. Der Rest gehört zwar auch noch Ihnen, aber möglicherweise, und da ist zum Beispiel der Ted Butler überzeugt davon, ist das Defizit im Silbermarkt bereits so groß, dass ohne diese Ausleihungen, die JP Morgan mit ihrem physischen Silber in den Markt hineingibt, wäre der Markt wahrscheinlich schon längst oder ausverkauft. Und die Preise wären gegen die Decke gegangen. Ne? Also hier wird immer noch versucht, den Markt zu glätten, den Preisanstieg zu glätten. Warum wird bei Silber so viel Short verkauft? Warum ist das? Also es wird ja da relativ wenig drüber berichtet. Wahrscheinlich ein Thema, das von der normalen Wirtschaftspresse eigentlich kaum beachtet wird. Aber aus meiner Sicht letztendlich ist es so, wie auch ein Milton Friedman, Nobelpreisträger aus dem Wirtschaftssektor der USA, gesagt hat, Silber ist das wichtigste monetäre Edelmetall der Menschheitsgeschichte, noch vor Gold. Ne? Weil Silber ist einfach das Edelmetall oder das Geld, mit dem man die Dinge des täglichen Lebens seit Tausenden von Jahren beglichen hat. Das heißt, wie der Preis von Silber sich entwickelt, ist gleichzeitig auch ein Indikator dafür, ne, steht er immer in einem Konkurrenzverhältnis zu den ausgegebenen Fiat-Money-Systemen. Und die Experten hier oder die Leute, die hier am Ruder sind, die wissen genau, wenn der Goldpreis explodiert oder der Silberpreis explodiert, dann weiß auch der Letzte, okay, das Finanzsystem ist in einer Krise. Und was man natürlich vermeiden möchte unter allen Umständen ist, dass die Menschen das Vertrauen in die Papierwährungen verlieren. Und deswegen, aus meiner Sicht, wird hier geschaut, den Silberpreis, den Goldpreis so weit unten wie möglich zu halten, zumindest keine Preisexplosionen vornehmen zu lassen. Und wenn es Anstiege gibt, dann sehr gemäßigt das versuchen zu steuern. Aber das wird mit der zunehmenden Knappheit, gerade beim Silber zukünftig, wahrscheinlich nicht mehr möglich sein.
Mir ist gerade in den Sinn gekommen, ich glaube, das wäre circa 2020 während dem Silver Squeeze, also als eigentlich Privatinvestoren auf einen Short Squeeze gewettet haben beim Silber, dass es so viele Shorts hat und deshalb der Preis steigen muss, wenn man genügend davon kauft. Das war in verschiedenen Internetforen drin. Danach hatte sich, ich glaube, es war von der CFTC, der Leiter, hatte so gemeint, ja, sie konnten den Silberpreis ein bisschen, ich glaube, er sagte dort tempern, also ein bisschen dämpfen, wieder unter die $30-Marke. Wie siehst du den Silberpreis vorwärts gehen? Ist das für dich ein langsamer, kontinuierlicher Anstieg, bei dem man einfach versucht, den Silberpreis langsam steigen zu lassen? Oder siehst du da wirklich einen Ausbruch, bei dem es einfach steil nach oben geht, ja, wie das auch schon der Fall war?
Ja. Also ich sehe das eher beim Gold, dass man versuchen wird, einen sanften Anstieg vornehmen zu lassen. Aber beim Silber ist die Situation ein bisschen anders. Das ist ein viel kleinerer Markt. Das heißt, wenn hier Bewegungen stattfinden, dann sind die oft erratisch. Also wir hatten den letzten Ausbruch im Silberpreis, das war im Juli 2020. Ja, wir hatten davor mit Covid-Panik März, April 2020 einen Einbruch von um die 30% erlebt, der innerhalb von weniger Wochen wieder ausgeglichen war. Und dann im Juli 2020 ist der Preis von Silber um 40% in die Höhe geschnellt. Ja, das war und eigentlich sind wir seitdem in einer Seitwärtskonsolidierungsphase. Also ich sehe beim Silber eher eine ähnliche Entwicklung, ne? Dass der Preis oder ja der Preis im Moment Luft holt für den nächsten Anstieg auf ein höheres Niveau. Also aus meiner Sicht, wenn der Silberpreis aus der jetzigen Trading Range ausbricht, denke ich, dass wir um die 35, 36 US-Dollar hier uns sehen werden, wenn so ein Ausbruch stattfindet. Also es sind wie so Treppenbewegungen, gefolgt, also starker Anstieg, gefolgt von einer Konsolidierung. Ja. Und die Konsolidierung sieht dann immer ein bisschen anders aus. Auf Euro-Basis ist die sehr, sehr seitwärts, sehr waagrecht, eher im Schweizer Franken im Moment, weil der Schweizer Franken gegenüber dem Euro oder dem US-Dollar an Stärke gewonnen hat, ist eher eine leicht abfallende Konsolidierungsbewegung im Moment zu beobachten und wissen nicht, wie lange die anhält. Ich könnte mir schon vorstellen, dass im Laufe des Jahres 2024, wenn wir mehr in diese Knappheit hineinlaufen, dass sich dann wieder am Markt etwas tun muss und eine Entspannung eintreten muss, weil man sieht auch, also der Goldpreis wie auch der Silberpreis, das ist wie ein Korken, den man unter das Wasser drückt, der immer wieder versucht wird, im Preis zu drücken, aber der schießt immer wieder an die Oberfläche zurück. Das ist schier nicht möglich. Und auf der anderen Seite, es sind so viele Leute noch gar nicht investiert, gerade im Silber und aber auch im Gold, ne? Dass da immer noch Gnadenzeit ist. Es ist immer noch Zeit, dass ich jetzt gerade beim Silber in eine Anlageform, in eine echte Anlage, eine wertvolle, knappe Anlage investieren kann, die extrem unterbewertet ist. Also ich meine, das sind Situationen, die gibt's nicht oft, ne? Und für viele, die vielleicht noch nicht hier positioniert sind, ist es nach wie vor eine Gelegenheit, hier noch sich zu positionieren.
Ich hoffe selber noch ein bisschen auf einen tieferen Preis, um es noch ein bisschen günstiger einkaufen zu können, und frage mich jetzt auch in den letzten Tagen, wir hatten ja Gold, eigentlich das ganze 2024 bisher immer über der 2000er Marke verlaufen. Diese Woche ist es erstmals wieder darunter gefallen. Wenn wir da noch ein bisschen Schwäche im Gold sehen, könnten wir vielleicht nochmals einen Silberpreis um 17, 18, 19 Dollar sehen, oder siehst du das für unwahrscheinlich an aktuell?
Also das sehe ich für absolut unwahrscheinlich an, weil viele Marktteilnehmer, denke ich, haben, oder professionelle Marktteilnehmer, haben erkannt, dass wir im Silber eine strukturelle Situation haben, ein Ungleichgewicht haben, das immens ist. Und die werden bei jeder weiteren Schwäche, werden die zuschlagen hier. Also das ist auch eine Situation, die an der COMEX zu beobachten ist. Die Anzahl der großen COMEX-Händler, die über ihre Positionen berichten müssen, also es ist ab 150 Kontrakte, muss man berichten, und die Anzahl der Händler, die berichten müssen, ist in den letzten Wochen um gut 60% in die Höhe gegangen. Also das ist eine Indikation dafür, dass immer mehr Marktteilnehmer hier dieses strukturelle Ungleichgewicht im Silbermarkt erkannt haben und ihre Positionen hochgefahren haben. Ja, und das sind jetzt, glaube ich, 78 solcher Händler, die entsprechende Positionen im Silber, in Silber-Futures Position long haben. Und ob das schon Ende der Fahnenstange ist, das werden wir sehen. Es können noch etliche dazukommen. Ne? Da ist noch viel Luft. Aber man sieht an dieser Tendenz, ne? Es immer mehr Marktteilnehmer positionieren sich und gehen eine Wette auf einen steigenden Silberpreis ein. Also ganz spannende Entwicklung.
Wenn wir jetzt noch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, ich denke, oder wir haben schon ein bisschen das Geld sichern, denke ich, oder diese Rolle des Goldes, ein gewisses stärkeres Upside-Potenzial mit dem Silber. Du warst ja, hast auch ein Buch allgemein über Rohstoffe geschrieben, warst mit deiner Edelmetallmine auf der ganzen Welt unterwegs. Wir hatten schon mal über Uran beispielsweise gesprochen. Du hast korrekt vorausgesagt, dass es im Preis ansteigen könnte oder würde, was es jetzt auch getan hat. Wie siehst du die Rolle der Rohstoffe, wenn jetzt jemand sagt, okay, gut, ich habe jetzt mein Portfolio, vielleicht eine gewisse prozentualer Anteil ist physisches Gold und Silber, aber ich möchte mich noch weiter diversifizieren. Kann man in die normalen Aktienmärkte, den Dow Jones, S&P 500, sein Geld investieren, Rohstoffe? Welche Aufteilung oder welche Investments findest du aktuell spannend noch?
Also, das ist eine spannende Frage, und beantworten kann ich es eigentlich nicht, weil das muss jeder Anleger für sich selber entscheiden, weil das ist wirklich eine Typfrage oder eine Charakterfrage, in was will ich denn anlegen? Ne? Ich habe früher auch in Aktien angelegt, ich mache es nicht mehr, weil mit einer Anlage in Aktien, ich bin einfach immer irgendwo absorbiert. Ne? Ein Teil von meinem Denken oder ein Teil des Herzens ist immer irgendwo mit diesen Anlagen unterwegs, und man guckt, wie geht's rauf, geht's runter, ne? Was für Meldungen gibt's da, was für geopolitische Einflussfaktoren sind gerade da, um den Kurs, die den Kurs bewegen und so weiter. Ne? Aber letztendlich sind Aktien natürlich schon eine interessante Beimischung sein. Für jemand, der wenig Risiko fahren möchte, würde ich sagen, keine Aktien ins Portfolio
zu
nehmen.
Gar keine oder keine Rohstoffaktien? Oder
also erst einmal gar keine, weil auch Rohstoffaktien, selbst wenn der allgemeine Markt in die Knie geht, dann der erste Ausverkauf erwischt in aller Regel die ganze Bandbreite an Aktien. Ich meine, du hast vorher ja schon in deiner Einleitung erwähnt, die Aktienbewertungen sind hoch, sind sehr hoch, sind teils absurd hoch. Ne? Ich meine, das resultiert sicherlich auch daraus, weil einfach extrem viel Geld da ist, im Umlauf ist, das ist Inflation, und die macht sich auch an den Aktienmärkten bemerkbar. Das ist zum einen Inflation, zum anderen aber ist es auch Schwäche von den Währungen selber. Das heißt, die Marktteilnehmer wollen eigentlich so wenig wie möglich Geld halten. Sie kaufen damit Anlageformen, die den Wert jetzt nicht so schnell verlieren, wie das Geld momentan an Wert verliert. Man sieht das zum Beispiel in Japan, wo der Yen extreme Schwäche jetzt anhaltend zeigt, wo der Aktienmarkt einfach hervorragend läuft. Ne? Aber das sind dann entsprechende Umschichtungen, die aber dann auch wieder zu Ungleichgewichten führen, weil die Bewertungen der Unternehmen einfach zu hoch werden. Und wenn hier eine Korrektur ansteht, ne, wenn es hier zu einem Crash kommt, ich meine, dann werden die Verluste auch immens sein. Und für einen Privatanleger dann diese Verluste auszuhalten, ist ganz schwierig. Ne? Also ich habe gelernt in meiner Zeit als Berater des Fondsmanagements, ungefähr 80% der Kursbewegungen bewegen sich irgendwo zwischen Gier und Panik, zwischen diesen extremen Gefühlsschwankungen oder Ausprägungen. Und gerade als Privatanleger, wenn man das nicht gewohnt ist, ist es, denke ich, extrem schwierig, damit umzugehen. Und wenige Marktteilnehmer oder private Marktteilnehmer sind dann auch in der Lage zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Gewinn gemacht und ich nehme jetzt mal einen Gewinn raus. Ne? Man lässt, wenn es mal anfangs gut läuft, in aller Regel weiterlaufen und fährt dann aber voll in die Verlustzone rein. Oder wenn es günstiger wird, wenn Preise fallen, kauft man noch nach und wirft gutes Geld dem Schlechten hinterher. Also es ist wirklich eine Typfrage. Ne? In die allgemeinen Aktienmärkte, ich würde nicht investieren, weil die sind hochbewertet und haben das volle Risiko. Einzelne Rohstofftitel können interessant sein. Muss ich aber auch dazu sagen, da muss man sich wirklich extrem gut auskennen. Man muss also sehr viel Zeit investieren, um sein eigenes Research zu machen. Grundsätzlich würde ich sagen, neben Silberminenaktien, Goldminenaktien, die sicherlich langfristig Potenzial haben, ne? Zumindest einige, gerade wenn die zugrunde liegenden Minen und so weiter, Potenzial bieten, wobei es ja aber auch wirklich Risiken gibt. In Mexiko beispielsweise überlegt man jetzt von der Regierungsseite, dass man die Tagebauminen reduziert, weil die, aus welchen Gründen auch immer, eine Benachteiligung für irgendwelche Bewohner darstellen sollten. Ich meine, wir haben sehr viel Arbeit, Mühe und Geld, was die Unternehmen in die Rehabilitierung der Minen und so weiter investieren. Aber es gibt politischen Druck oder es baut sich politischer Druck auf. Jetzt zum Beispiel in Mexiko. Ne? Mexiko ist eins der Hauptproduktionsländer für Zink, Blei, Silber. Und viele Minen sind. Es gibt über 200 Tagebauminen in Mexiko. Also wenn hier jetzt Druck auf diese Minen gelegt wird, ich meine, das Zum einen ist es natürlich positiv für das, was produziert wird, sprich Silber. Zum anderen aber die Aktionäre dieser Firmen, wenn die davon betroffen sind, wenn hier eine Minen aus dem Portfolio des Unternehmens, in das man investiert hat, ausfällt, geschlossen wird, das sind massive Verluste. Also diese Rohstoffaktien hängen ja nicht allein von der Entwicklung des zugrunde liegenden Rohstoffs ab, ne? Zu einem gewissen Teil ja, aber da sind so viele andere Faktoren da, die selbst wenn das zugrunde liegende Metall im Preis positiv verläuft, dass die Firma nicht unbedingt jetzt oder der Aktienkurs steigen muss, im Gegenteil. Wir haben eine andere Silbermine, die hatten jetzt mit einer Mine in der Türkei, in einer Untertagemine sind mehrere Arbeiter leider verschüttet. Na, das ist dramatisch und der Kurs der Aktie bricht ein. Das sind so Dinge, die kann man nicht vorhersagen. Also man fährt damit mit diesen Aktien schon ein erhebliches Risiko. Und das kann ich eigentlich nur ausgleichen, wenn ich ein großes oder relativ großes Portfolio an erstklassigen Minenaktien aufbaue, sodass der Ausfall einer Aktie jetzt hier sich nicht großartig auswirkt auf das gesamte Engagement. Also es sind erhebliche Risiken da. Bei diesen Aktien. Ne? Und wie gesagt, da muss ich Research machen und ansonsten lasse ich es lieber sein oder kaufe vielleicht einen entsprechenden Fonds. Da habe ich die Streuung, aber halt auch nicht das entsprechende Potenzial. Und ansonsten, also neben Silber und Gold, würde ich sagen, nach wie vor Uran wird weiter oder dürfte weiter interessant sein. Wissen Sie alle nicht, aber das ist meine Erwartung. Weil wir sehen es, außer der deutschen Regierung investieren fast alle oder viele Länder weltweit in den Ausbau ihrer Kernkraftwerke. Das heißt, der Uranpreis oder Uran wird weiter nachgefragt werden auf dem Weltmarkt. Ne? Uran ist nicht so üppig verfügbar. Ne? Es ist viel Uran wird aus Russland produziert oder aus dem Niger, die jetzt an den Westen teils nichts mehr verkaufen wollen. Also das ist schon ein würde ich sagen, schon fast ein kritischer Rohstoff. Und der andere Rohstoff, der mir auch gut gefällt, ist Kupfer. Wo ich ebenfalls denke, Kupfer hat jetzt nicht ganz so viele positive Eigenschaften wie das Silber, aber dennoch sehr viele, auch von der Leitfähigkeit her und so weiter. Einsatz von Kupfer steigt weltweit. Aber der Output von Silber, der Silberminen nicht entsprechend. Also Uran, Kupfer könnte ich mir vorstellen, das sind interessante Anlagen, in die man investieren könnte, wenn man richtige Vehikel dafür findet.
Siehst du, ich finde Kupfer auch spannend und mir ist noch nicht ganz klar, der Anstieg bei Kupfer gibt es ja diese, also einfach allgemein, dass mehr gebaut wird, die Schwellenländer, die unseren Wohlstand annehmen und dann die andere Entwicklung, die Elektrifizierung, dass für eine Windkraftanlage 40 Tonnen Kupfer verbraucht werden. Es braucht für die ganze Infrastruktur, für die Elektroautos, die ganze Elektrifizierung, also wenn diese Pläne der Energiewende so umgesetzt werden, wie man das plant in der Schweiz, in Deutschland, auch sonst wo, dann brauchen wir extrem viel mehr Kupfer. Findest du Kupfer spannend, weil du denkst, dass diese Pläne so durchgesetzt werden oder einfach aus globaler Nachfragesituation, das, wo jetzt gar nicht mal speziell mit Elektroautos zu tun hat?
Ich meine, Elektroautos ist ein Teil davon. Ne? Wobei ich selber noch nicht überzeugt bin, dass die Elektroautos sich durchsetzen werden. Aus meiner Sicht sind Elektroautos eine politische Initiative, die mit Steuergeldern subventioniert wird. Alles, was mit Steuergeldern subventioniert wird, ist mal generell fraglich, weil normalerweise der Markt, wenn ich die Marktkräfte spielen lassen kann, dann reguliert der Markt. Solche Situationen, was jetzt kürzlich zu lesen war, ist, dass die Preise für gebrauchte Elektrofahrzeuge massiv unter Druck gekommen sind, dass auch die Verkäufe von Elektroautos insgesamt in Europa deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt. Also ich denke, wir haben hier insgesamt auch eine Umweltproblematik mit den E-Autos. Also was ich persönlich erschreckend finde, dass kaum über die Abbaumethoden für Kobalt, Lithium und so weiter berichtet wird. Lithiumabbau hinterlässt eine Steppenlandschaft, hinterlässt absolut verbrannte Erde. Kobaltabbau, etwa im Kongo, wird mit übelster Kinderarbeit und so weiter vorgenommen. Es ist eine Katastrophe. Und auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie die gebrauchten Batterien entsorgt werden. Umweltgerecht, aber da machen sich viele Umweltfanatiker leider auch keine Gedanken, wie das dann entsprechend wieder aufgearbeitet wird. Also ich denke, Elektroautos insgesamt ist eine Umweltkatastrophe letztendlich.
Ich wollte dich auch gerade wegen Kobalt ansprechen. Ich denke, das ist das Paradebeispiel für Kinderarbeit. Gibt es da allgemein über die Rohstoffaktien, also ich glaube, viele Leute werfen das alles in den gleichen Topf. Man sagt, ja, das ist alles schlimm, das ist alles schrecklich, das ist alles mit Kinderarbeit. Wie du gesagt hast, es wird ausgeblendet, dass man Rohstoffe braucht für die Energiewende, für alles, für Kleider, für Winterjacken braucht es Erdöl, um diese zu machen. Das wird gleichzeitig von den Herstellern von den Winterjacken ausgeblendet. Aber wir brauchen es. Welche Rohstoffe können oder werden aktuell am ethischsten, ist ein weites Wort, aber jetzt wirklich in einer Art abgebaut, wo am wenigsten Impact auf die Umwelt geschieht und gleichzeitig wenig Kinderarbeit passiert? Also eben wieder das Negativbeispiel mit Kobalt. Welche Rohstoffe findest du am sinnvollsten, davon mehr zu fördern, dafür weniger von anderen?
Gut, kommt dann immer darauf an, wo ist der Bedarf? Ne? Gerade seltenen Erden, die jetzt auch viel für Hochtechnologie, Handys und so weiter gebraucht wird, sind relativ schwierig zu fördern, kommen hauptsächlich in China vor. Wie da der Umweltschutz beim Abbau ist, weiß ich nicht genau, aber würde ich mal als fraglich achten. Es gibt Tendenzen, dass man auch in den Batterien versucht, immer mehr Silber anstelle von Lithium, Kobalt zu verwenden, was aus meiner Sicht sicherlich sehr, sehr positiv wäre. Ich meine, wir kommen wieder hier auf Silber zu sprechen, weil der Silberabbau insgesamt ein sehr gut kontrollierter Vorgang ist. Ne? Das ist ein bisschen anders als beim Gold. Beim Gold haben wir halt immer wieder die Situation, dass in den Ländern, wo Gold vorkommt, dass die einheimische Bevölkerung das mit Quecksilber gewinnt, ne? Also, oder herausholt, was gewisse Belastungen dann für Mensch und Natur mitbringen kann. Die Situation haben wir im Silbernetz. Silber wird nicht so gefördert. Es gibt wenige reine Silberminen. Silber kommt dann aber oft als Nebenprodukt von Kupfer, Zink, Blei Produktion vor. Aber das sind Produktionsprozesse, die sind etabliert. Da gibt es keine Kinderarbeit. Da gibt es in aller Regel auch jetzt keine großen Umweltschäden, weil diese Minen zum Teil sind sie unter Tage. Ne? Da habe ich relativ wenig Impact auf die Umgebung. Oder wenn es eine Open-Pit-Mine ist, ich meine, das sind aber wirklich dann Situationen, die kontrolliert und gut und ohne großen oder ohne Schaden ablaufen. Ne? Also von der Seite her ist es ein ganz sauberer Prozess, wie man Silber gewinnt, in aller Regel auch, wie man Kupfer gewinnt, wie man sonst halt herkömmlich Gold gewinnt, aber ich würde mal sagen, wirklich, ne? Also beim Silber habe ich die allerwenigsten Bedenken, dass hier irgendwie Kinderarbeit oder Umweltzerstörung oder sonstiges beim Abbau tatsächlich passiert.
Ein spannender Aspekt finde ich auch jetzt über die letzten Jahre. Ich glaube, der Gold- und der Uransektor waren dafür beide ein bisschen zeichnend. Du hast es schon angesprochen. Das physische Gold hat eigentlich relativ gut performt die letzten Jahre. Die Minenaktien aber waren wirklich lausig. Und beim Uran hatten wir eine sehr gute Performance des Uranpreises. Die großen Minen haben auch gut performt, aber nicht in dem Maße, wie man das eigentlich erwartet hat. Man spricht ja immer bei den Minen von einem Hebel, den man hat auf den physischen Rohstoff. Das ist irgendwie nicht so passiert. Einerseits siehst du einen Rohstoffboom, sage ich mal, die nächsten Jahre, dass Rohstoffe wieder allgemein teurer werden. Und wenn ja, siehst du durch eine gewisse Regulierung des Abbaus eine Verknappung und Verteuerung der Rohstoffe, während gleichzeitig die Minenpreise vielleicht nicht so performen, wie das viele Leute erwarten würden?
Ja, also ich denke, wir werden definitiv eine Zunahme der Regulierung sehen. Ich denke, das ist ein weltweiter Trend, dass Regierungen immer mehr Einfluss auf alle Teile des öffentlichen Lebens nehmen. Leider, ne? Das ist eine unglückliche oder aus meiner Sicht ungute Entwicklung. Die betrifft auch den Minensektor definitiv. Auch gerade in Südamerika, Mittelamerika, wo viel Silber, Zink, Blei, Kupfer, wie in Chile hergestellt wird. Ne? Also das wird sicherlich Druck auf den Output bringen. Aber ich sehe jetzt keine allgemeine Rohstoff-Bullenphase kommen. Ich sehe es bei ausgewählten Rohstoffen, ja. Anders, wenn die Inflation weiter ansteigen sollte, du hast vorher auch erwähnt, die Inflation ist nicht so zurückgekommen, wie viele erwartet haben. Wir sehen es auch am Marktzins nicht. Ne? Wenn ich die 10-jährigen US-Staatsanleihen anschaue, wir sind hier nach wie vor in der Seitwärtskonsolidierung bei plus minus 4% in den USA bei den 10-jährigen. Und das sieht nicht danach aus, dass der Markt davon ausgeht, dass die Zinsen wieder fallen. Ich würde eher sagen, im Gegenteil. Ja, wir hatten einen scharfen Anstieg. Das letzte Jahr, Wir gehen im Moment seitwärts um die 4%. Ich gehe eher davon aus, wir werden noch ein bisschen weiter hier seitwärts gehen, bevor der Zins dann möglicherweise weiter ansteigen wird. Weil wir müssen auch sehen, ich meine, diese ganzen Geldmengen, die international geschaffen werden, ne, das weiß ja eigentlich jeder Anleger, gerade die institutionellen Anleger, die ja dann dieses Geld oder diese Anleihen kaufen sollen, ne, die durch dieses neu geschaffene Geld in den Umlauf kommt. Und wenn von etwas immer mehr da ist, ne, dann ist die einzelne Einheit immer weniger wert. Das heißt, ich brauche einen höheren Preis dafür. Der Preis fürs Geld ist der Zins. Und damit ich diese großen Mengen an frischem Geld überhaupt noch an die Anleger bringen kann, muss der Zins letztendlich steigen. Ne? Weil sonst ist es von vornherein ein Verlustgeschäft und das Geld würde sonst nicht mehr in diese Anleihen, in den Anleihesektor fließen.
In diesem Camp der Leute, die von Inflation ausgehen, gibt es ja so ein bisschen diese zwei Szenarien. Also einerseits eine Stagflation, also stagnierende Wirtschaft, vielleicht zurückgehende Aktien, Immobilienpreise bei gleichzeitig anziehender Inflation. Und dann gibt es im Englischen diesen Begriff des Crack-up-Booms, also der aussagt, dass die Aktienpreise, die Immobilienpreise zwar nach oben schießen, aber die Inflation noch stärker nach oben schießt. Also relativ eigentlich verliert man Geld mit den Aktien, mit den Immobilien, aber nominell steigen die Preise. Welches Szenario siehst du aktuell als wahrscheinlicher?
Also ich würde mal sagen, du sagst, dass beide Szenarien werden diskutiert. Es gibt Anhänger für beide Seiten. Aus meiner Sicht haben wir im Moment eher gehen wir Richtung Stagflation. Die Inflation ist hoch und dürfte weiteres Wirtschaftswachstum ausbremsen. Es ist auch viel zu wenig Euphorie im Markt, ne, dass das Geld tatsächlich auch umgesetzt wird in der Wirtschaft. Das Geld fließt nach wie vor in den Anlagesektor hinein. Also es wird aber nicht viel mehr Wohlstand geschaffen. Darum sehe ich die Stagflation als das Wahrscheinlichere an. Aber dennoch, ich meine, auch im Beispiel Aktienmarkt in Japan zum Beispiel, aber auch in den USA, ne, ich meine, der S&P hat ja unlängst auch ein neues Hoch gemacht. Ne, es ist ein Bedarf da, diese Unmengen an Geld weiter anzulegen und auch, wenn es geht, natürlich liquide anzulegen, aber es fließt letztendlich nicht in die Wirtschaft hinein. Ne, und das ist das Problem.
Sondern
er sucht halt einfach über Käufe von Aktien dann eine Anlagemöglichkeit, um das Geld einfach auch nicht auf der Bank letztendlich liegen zu lassen. Aber wir sehen jetzt, du hast vorher auch den Immobiliensektor angesprochen, wir sehen jetzt gerade im Gewerbeimmobiliensektor eine massive Korrektur auf uns zukommen. Und die wird nicht nur in den USA, sondern auch, also ich denke, die wird wahrscheinlich fast weltweit stattfinden. Also da kommt ein großes Gefahrenpotenzial, Risikopotenzial für die Wirtschaft, für den Finanzsektor insgesamt auf uns zu, der natürlich dann als Teil eines möglichen Domino-Systems Ausschlag geben kann, dass andere Sektoren ebenfalls unter Druck kommen.
Wieso gehst du davon aus, dass die Immobilienpreise unter Druck kommen werden?
Also sagen wir so, Immobilienpreise kommen ja schon teils unter Druck. Also jetzt gerade in Deutschland sieht man, dass Wohnimmobilien jetzt den schärfsten Rückgang seit der Finanzkrise 2008 oder seit 16 Jahren haben, im Schnitt um die 11-13%. Aber was deutlich verliert und gerade auch jetzt in den USA sichtbar wird, aber auch in Deutschland auch, wir haben es gesehen, die Deutsche Pfandbriefbank hatte jetzt massive Rückstellungen für Gewerbeimmobilien gemacht. In den USA werden teilweise Gewerbeimmobilien zu Spottpreisen bereits gehandelt, teilweise für, was weiß ich, um die $10 je Quadrat oder $9 je Quadrat Fuß. Also das ist, da werden jetzt Spottpreise teilweise bezahlt, weil es immense Leerstände und immense Schulden auf diese Immobilien gibt und die Auslastung einfach zurückgeht, ne? Entsprechend die Rendite nicht mehr da ist. und man wahrscheinlich auch gar nicht weiß, wie man die Darlehen oder die Hypotheken darauf, die jetzt sehr viele dieses Jahr, nächstes Jahr zum Refinanzieren kommen, bei deutlich gestiegenen Zinsen, wie man das überhaupt refinanzieren soll. Und Banken werden da wahrscheinlich sehr restriktive werden. Also hier wird es wahrscheinlich aus meiner Sicht zu großen Ausfällen kommen. Bankbilanzen werden international belastet werden durch diese Abschreibungen, durch diese Ausfälle, durch diese Wertberichtigungen. Und ja, also das allein kann den Finanzsektor erheblich unter Druck bringen.
Bei den Banken im Allgemeinen, wie sicher siehst du das Geld, wenn man sagen wir 1.000 Franken auf eine Schweizer Grossbank einzahlt, wie sicher ist dieses Geld? Und vielleicht in diesem Zusammenhang könntest du auch erklären, wie das Fractional Reserve Banking funktioniert oder was mit den Geldern, die auf die Banken eingezahlt werden, passiert.
Ja. Gut, man würde es jetzt nur streifen, aber dieses Mindestreservesystem, Fractional Reserve System, sagt er einfach aus, dass die jeweilige Notenbank in einem Land bestimmt, wie viel Prozent der Kundeneinlagen tatsächlich bei der Bank dann verbleiben müssen und nicht weiter ausgeliehen werden dürfen. Weil in der EZB ist es jetzt seit 2012, liegt es bei 1%.
Also von 1.000 Franken müssen Sie 10 Franken wirklich haben.
Müssen Sie vorhalten. Und das andere können Sie an Kredite ausgeben. Und wenn man sieht hier jetzt Kredite, die notleidend werden und abgeschrieben werden müssen, wird hier das Geld der Anleger gestrichen, löst sich in Luft auf. Na, wir haben zwar immer noch diese Regelung, dass 100.000 Franken oder Euro pro Anleger gesichert werden oder garantiert werden, aber wenn es zu einer Situation kommt, dass weitere Bankausfälle kommen werden, dann bin ich überzeugt, dass von dieser Regelung die Staaten nichts mehr wissen wollen. Wie man in Zypern gesehen hat, da gab es keine Sicherung mehr. Und wer am Ende noch 10% dessen, was er bei der Bank angelegt hatte, rausbekommen hat, das war der absolute Gewinner.
Gibt es denn Alternativen aktuell? Gibt es Banken im deutschsprachigen Raum, wo man das Geld anlegen kann und weiß, okay, das Geld wird nicht weiter als Kredit weitervergeben? Also ich meine, eben wie gesagt, es gibt ja die Möglichkeit, bei euch physisches Gold und Silber zu kaufen. In diesem Sinne auch ein bisschen die Funktion wie einer Bank zu einem gewissen Teil, dass man sein Vermögen sicher lagert, aber eben außerhalb der Großbanken. Gibt es aber eine Bank, wo man sein Geld, ich sage jetzt mal physisches Geld, lagern kann, wo es nachher wirklich auch vorhanden ist?
Also gut, zu unserer Firma BB Wertmann, das ist ein Finanzintermediär, wir verkaufen Edelmetalle, aber wir sind alles andere als eine Bank. Allerdings können halt Kunden über uns, durch uns Edelmetalle kaufen, Silbergranulat, Goldgranulat, das wir dann für die Kunden auch einlagern. Und der Kunde ist hier halt auch sehr flexibel, er kann jederzeit auch wieder Rückgaben machen, er ist an keine Fristen gebunden, also da ist der Kunde wirklich so flexibel, wie es nur möglich ist. Ne? Auf der anderen Seite, welche Bank diesem System nicht sich unterordnet, die Gelder wieder auszuleihen. Also bin jetzt hier kein Fachmann, aber mir ist zumindest keine bekannt. Ne? Das ist das vorherrschende Bank- oder Finanzsystem. Und so finanzieren sich die Banken letztendlich auch, dass sie dann das Geld der Kunden zu viel höheren Zinsen, als sie dem Kunden zahlen, an Darlehensnehmer geben. Ohne das könnten sie sich gar nicht finanzieren. Aber wenn man jetzt in Zeiten hineinläuft, wie wir jetzt sind, und man sieht ja ein bisschen die Tendenzen, also die Wirtschaft wird nicht großartig weiter wachsen. Wir sehen ein deutliches Anstieg der Konkurszahlen. Und jeder Konkurs ist möglicherweise auch ein Abschreibungsbedarf wieder bei irgendeiner Bank oder Bankbilanz. Und damit wird wieder Kundeneinlagen vernichtet. Also Vorsicht, ne, bei diesen Bankeinlagen.
Das, was ich dich noch zum Goldsektor fragen wollte, ist dieser Unterschied bei den Goldpreisen bei uns im Westen, also in London, in New York, im Vergleich zu der Börse in Shanghai. Ich glaube, die Differenz war irgendwie $40 die letzten Monate, wo das Gold teurer ist in China als hier. Wieso kommt das zustande und siehst du da eine Möglichkeit, dass diese Schere sich noch weiter auftun wird, dass Gold eigentlich, sagen wir, günstiger bleibt bei uns und gleichzeitig im asiatischen Raum teurer wird?
Ja, das ist natürlich eine Situation, die hätte es früher, würde ich mal sagen, zu absolut freien Kapitalmärkten nicht gegeben. Da hätten sofort Banken für ihre Kunden Arbitragegeschäfte vorgenommen, ne? Und hätte diesen Preisunterschied ausgenutzt. Und wir hatten teilweise 5-6% Preisunterschied zwischen dem Goldpreis und im Westen und im Osten. Und aber es ist nicht passiert. Ne? Das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Hier gibt es anscheinend Interessen, die das verhindern möchten. Anscheinend dürfen westliche Banken hier in diesem Bereich nicht aktiv werden, weil sonst hätten wir diese Unterschiede nicht. Das unterstreicht die These von anfangs. Man hat im Westen kein Interesse an steigenden Silber- oder Goldpreisen, die man letztendlich aber nicht verhindern werden kann. Also werden auch im Westen weiter ansteigen. Aber wir sehen doch, dass die Edelmetallmärkte im Osten, Shanghai zum Beispiel, freier verlaufen als die im Westen. Ne? Das ist eine der Konsequenzen aus diesen Beobachtungen heraus.
Wie siehst du ein Szenario, dass der Goldpreis in China auf, sagen wir jetzt Extremfall, $10,000 ansteigen wird in 10 Jahren und bei uns auf $2,500 bleiben wird?
Also so ein Szenario, das wäre wirklich nur unter schon fast diktatorischen Maßnahmen dann möglich, wobei auch hier würde der Markt wieder das seine tun. Ich meine, das Gold muss irgendwo herkommen und die Unternehmen, die anbauen, abbauen, werden natürlich versuchen, alles Mögliche versuchen, da zu verkaufen, an die Märkte zu verkaufen, wo sie den besten Preis bekommen. Also es wird sich immer in die gleiche Richtung bewegen. Es wird wahrscheinlich ein Unterschied bleiben, aber dass sich da so eine Abkoppelung stattfinden würde, das halte ich jetzt für nicht möglich, weil umso mehr Produzenten würden dann ihre Förderung in den Osten verkaufen, immer weniger in den Westen. Also es würde aus meiner Sicht zu einer Verknappung von, was weiß ich, Gold in der westlichen Hemisphäre fügen und allein dadurch dann auch irgendwann mal Druck auf den Preis ausüben. Also es wird immer irgendwo eine ähnliche Tendenz geben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Preisunterschiede bleiben und dass sie prozentual durchaus noch zunehmen können.
Werner, jetzt zum Schluss, ich habe noch eine kurze persönliche Anekdote, vielleicht kannst du dich noch erinnern. Das war schon lange bevor ich den Podcast gestartet hatte und ihr, also die BB Wertmetall, Sponsor wurde. Glaube ich, habe ich dich habe ich dich angerufen und da hast du dir als CEO Zeit genommen, mir alles über eine halbe Stunde, glaube ich, war ich das, alles zu erklären am Telefon. Das fand ich genial und kann es deshalb auch wirklich von ganzem Herzen weiterempfehlen. Möchte dir auch nochmals danken für die Unterstützung des Podcasts. Ja. Das ist wirklich toll, mit Sponsoren zu arbeiten, die man von ganzem Herzen, empfehlen kann und mit denen man gute Erfahrungen gemacht hat. Und deshalb hier, statt dass ich jetzt hier eine vorgedrehte Werbung einblende, vielleicht kannst du auch selber nochmals kurz erklären, wie das genau funktioniert, was Gold- und Silbergranulat ist und wie man das bei euch kaufen kann.
Ja, vielen Dank für dein positives Feedback. War jetzt nicht abgesprochen, aber freut mich natürlich immer, wenn man positive Kunden Resonanz auch bekommen. Ja, also wir bieten Medaillen an in Silber und Gold in 1 Unzen und Viertelunzen Stücken oder Stückelungen und dann die Granulate. Wobei wir unseren Kunden zum einen immer empfehlen, eine gewisse Menge an diesem Notgroschen, an diesen Medaillen bei sich im direkten Zugriffsbereich zu haben, vornehmlich Silber, ergänzt um ein bisschen Gold. Und wenn die Anlage Möglichkeit oder die Anlagesumme, die man in dieses Edelmetall oder Edelmetalle bringen möchte, einfach über den Wert des Notgroschens hinausgeht, dann bietet sich das Silbergranulat oder das Goldgranulat an, das wir dann im Zollfreilager oder im Hochsicherheitsbereich, Tresor, in der Schweiz lagern an. Vorteil von den Granulaten ist, gerade beim Silber, es ist im Zollfreilager, es hat keine Mehrwertsteuer, das heißt, ich kann mit meinem Geld umso mehr Silber tatsächlich kaufen. Wir bieten sogenanntes allokiertes Silber an. Das heißt, das Silber, das unsere Kunden kaufen, ist tatsächlich vorhanden. Das ist nicht nur eine Zahl auf einem Auszug eines Bankbelegs, wo man dann aber vielleicht nicht weiß, ist das überhaupt irgendwo da und wenn ja, wo. Sondern es ist zu 100% da. Wir lassen zweimal im Jahr ein Audit über eine Inventur durchführen vom unabhängigen Wirtschaftsprüfer, der dann guckt, ist tatsächlich alles da. Und unsere Kunden haben halt dadurch, dass es in diesen Granulaten, in diesen hochreinen, 99,99% hochreinen Silber oder Gold gelagert ist, eine immense Flexibilität. Ne? Der Kunde kann eigentlich jeden Tag wieder Rückgaben machen, kann sagen, okay, ich habe jetzt einen Teil meines Vermögens angelegt, jetzt brauche ich ein neues Auto. Na, jetzt, ich mache einen Verkaufsauftrag. Der Kunde hat am nächsten Tag das Geld wieder auf dem Konto. Und hier vielleicht möchte ich noch ergänzen, Silbergranulat ist einfach die Form von Silber oder hochreinem Silber, wie sie zum großen Teil, also 60% plus im Silbermarkt umgesetzt wird. Das heißt, es ist hochflexibel und wird sofort auch wieder zurückgenommen. Und das macht die ganze Sache für einen Anleger natürlich sehr, sehr komfortabel.
Und wenn man das Metall jetzt physisch zu sich nach Hause liefern lassen möchte, gibt es da eine Mindestmenge, die man sich ausliefern lassen sollte?
Oder also sagen wir so, oder muss. Ne? Also wir kaufen im Silberbereich kaufen wir 20 bis 25 oder 25 Kilo Säcke. Das ist die herkömmliche Abpackgröße der renommierten Hersteller. Und wir machen auch keinen Sack auf, weil der ungeöffnete Sack ist der, der die Echtheit verbrieft. Jeder Sack hat in aller Regel eine sogenannte Patchnummer. Der ist wie beim Goldbarren eine aufgeprägte Nummer. Und damit ist der Sack eigentlich vom Hersteller her garantiert in seiner Qualität. Aber in dieser Form kann ich es mir aushändigen lassen. Ich muss dann die Mehrwertsteuer drauf bezahlen und eine gewisse Handlinggebühr für den Verzollungsprozess. Wobei unsere Kunden aber auch die Möglichkeit haben und sagen können, anstelle des Silbergranulats oder des Silbergranulatsacks sich ausliefern zu lassen, ich nehme das in Form von unseren Medaillen, von den Hacker-Medaillen und bekomme dafür dann aber ein genormtes Produkt, 1 Unze, Viertel-Unze, das kann Silber oder auch Gold sein. Also der Kunde, der Silbergranulat hält, kann auch sagen, ich möchte es in Goldstücken ausgehändigt bekommen. Also es ist eine vollkommene Flexibilität auch hier da. Und ich habe halt dann den Vorteil, dass ich wirklich eine genormte Einheit habe, 1 Unze, Viertel-Unze, wo jeder genau sagen kann, Mensch, das ist so und so viel wert.
Und es ist auch offen eben für Schweizer, deutsche, österreichische Anleger. Genau. Und wird gelagert in der Schweiz.
Im Schweizer Zollfreilager wird es gelagert. Ja, und wir sagen, ja, mit dem modernsten Zollfreilager in der Schweiz, mit den sicherlich auch dann höchsten Sicherheitsvorkehrungen.
Werner, danke dir vielmals. Für alle, die noch mehr von euch auch lernen möchten, eben die Webseite, dort gibt es auch den Newsletter, bei dem da auch spannende Dinge jeweils wieder zu den COMEX, LBMA-Beständen von Silber und Silber schreibst, zu den Entwicklungen, geopolitisch, makroökonomisch etc., den ich auch empfehlen kann. Ja, ich glaube, oder gibt es noch andere Dinge, wo wir von dir lernen können?
Oh, im Moment glaube ich nicht.
Gut, perfekt. Danke. Super. Werner, danke dir vielmals und alles Gute.
Danke, Noah. Ebenfalls vielen Dank und dir auch alles Gute.